sicher durch den Verkehr mit der Garage Reusser AG. Der Podcast wird euch präsentiert von eurer Autogarage zu Winterthur und Umgebung. garagereusser.ch.
Ich habe einfach für mich irgendwann Bilanz gezogen, nachdem ich fast 15 Jahre lang so geglaubt habe und mit dieser Erwartung gelebt habe und die Kranken heilen wollte und Glaubenskurse oder Heilungskurse veranstaltet haben, darüber gepredigt habe, für alles gebetet habe, was krank war und noch Atem in sich hatte. Und dann 15 Jahre später Bilanz ziehen und sagen, okay, was ist eigentlich passiert? Was habe ich erlebt? Welche Erfahrungen habe ich gesammelt? Und dann musste ich einfach für mich feststellen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, auch mal selbstkritisch bin, dann habe ich von Heilungen tausendfach gehört und gelesen und YouTube-Videos gesehen und was weiß ich. Aber ich selbst, ich persönlich, habe keine einzige Heilung erlebt.
Glaubenssache. Gespräche über Glaube, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen. Im Verlauf von unserem Leben können sich Denk- und Glaubensmuster verändern. Das, was man noch als Kind geglaubt hat, das muss überhaupt nicht mehr zutreffen, wenn man erwachsen ist. Einschneidende Erlebnisse oder vielleicht sogar Schicksalsschläge können die Art und Weise verändern, wie man glaubt. In der aktuellen Serie geht es um Glaubensreisen von ganz verschiedenen Menschen. Ganz nach dem Motto, was glaubst du und wie hat sich der Glaube im Laufe des Lebens entwickelt? Ich bin Karl Dittli und nehme euch mit auf eine Glaubensreise.
Ja, und die Glaubensreise, die machen wir heute mit Martin Benz. Wir sind im Bienenberg, Oberliestel. Ein schöner Ort, wo ich vorher noch nie gewesen bin, Martin. Und das ist auch ein Ort, wo du da wirkst, oder?
Genau, hier arbeite ich 2 Tage die Woche als Dozent für Theologie. Ich mache hier einen Podcast und baue ein Netzwerk auf und mache verschiedene Kurse.
Schön. Bist du da auch jetzt im Podcast dabei? Martin, darf ich da mit dir austauschen? Du hast es ja schon gesagt, du bist da Dozent, aber du bist auch nicht nur Dozent am Bienenberg, sondern du bist auch selbstständiger Theologe. Du bist Pastor, schon seit vielen Jahren, Sprecher, Podcaster, Berater und auch Autor. Da gibt es Bücher zu erwähnen, wo du geschrieben hast, einerseits eins mit dem Titel «Wenn der Glaube nicht mehr passt» oder ein anderes Buch «Wenn der Glaube keine Kraft mehr hat, ein Aufbauhelfer». Außerdem hast du auch deinen eigenen Podcast, den Movecast, also sozusagen wirklich den Zügel-Podcast, wo es auch um Glaubensentwicklung geht. Und das ist auch gerade das Leitbild, das ich in diesem Podcast mitnehmen möchte, das Zügeln oder Umziehen. Da haben wir als Familie so etwa vor 40 Tagen auch gerade einen Umzug hinter uns in einen neuen Kanton. Also die ganze Umzugsstimmung ist mir da noch sehr präsent zu zügeln. Aber die erste Frage ist einfach mal grundsätzlich, Martin, was glaubst du? Wie würdest du deinen Glauben in ein paar Sätzen beschreiben?
Zunächst einmal bin ich fasziniert von der Person Jesus Christus. Dass Gott sich mir vorstellt in diesem Menschen Jesus Christus, das fasziniert mich. Ich bin begeistert von diesem Jesus und ihm schenke ich mein Vertrauen. Und ich versuche, ihm nachzufolgen. Das bedeutet, ich versuche, seine Mission, das, was sein großes Ziel für diese Welt ist, das zu meiner Mission zu machen. Und ich glaube, wenn ich es ganz in einem Satz sage, ich glaube, Gottes große Mission ist es. Jesu Mission, die er seinem ganzen Leben auch vollzogen hat, war, er will das Leben zum Blühen bringen. Und ich fühle mich einerseits beschenkt von ihm mit so einem blühenden Leben. Der will, dass mein Leben blüht. Und gleichzeitig möchte ich mich daran beteiligen, in dieser Welt Verschiedenes mit zum Blühen zu bringen. Das ist für mich so der Kern meines ganzen Glaubens, der mich sehr hoffnungsvoll macht und positiv stimmt.
Das tönt ja schon mal nach etwas recht Persönlichem. Also nicht irgendwie einfach ein Glaube, der auf Lehren oder auf Schriften aufgebaut ist. Also vielleicht auch, aber es tönt in erster Linie mal nach einer Beziehung. Ist das, was es auch ausmacht im Glauben?
Also ich glaube, ist für mich immer zweierlei. Glaubensinhalt und Glaubenspraxis. Und der Glaubensinhalt, das sind Lehren, Dogmatik, Positionen und Glaubenspraxis ist dann dieses konkrete Umsetzen. Wie lebe ich damit? Und es braucht immer diese Mischung aus, ich habe Ideen im Kopf, Glaubensüberzeugungen und gleichzeitig muss das irgendwie eine Relevanz haben für meinen Alltag, für mein Leben. Das muss mich irgendwie begleiten und einen Unterschied machen, wie mein Dasein jetzt abläuft. Sonst ist es einfach eine Theorie, aber ich will auch nicht nur einfach eine Praxis haben. Ich möchte dahinter schon Überzeugungen, Werte haben, bei dem, was ich glaube.
Also Theorie und Praxis müssen übereinstimmen und dann hast du ein festes Fundament, das spürt man bei dir. Und wenn wir zurückgehen von deinem Leben, dann ist ja auch, wenn wir bei dem Zügeln bleiben, hat es einen Ausgangspunkt gegeben, wo wir in die Welt gekommen sind, wo wir ja in dem Sinn vielleicht schon angekommen sind, aber jetzt noch nicht gerade gezügelt sind. Und man hat sich den Ort ja vielleicht noch nicht können auswählen. Man ist geboren worden, man ist in eine Familie reingekommen, man hat eine Kindheit verbracht an einem Ort, wo man aufgezogen worden ist. Und das prägt ja sehr, oder? Die erste Zeit. Inwiefern hat sie deinen Glauben geprägt?
Wenig. Ich bin nicht in einem formellen Elternhaus aufgewachsen. Also ich kenne Kirchen nur von, ich bin katholisch getauft worden und hatte dann Kommunion und Firmung. Das waren aber so punktuelle Momente. Das war nicht das, was meinen Glauben in den ersten 10 Jahren durchdrungen oder geprägt hätte. Insofern habe ich keine sonderlich fromme oder christliche Prägung mitbekommen.
Also ist es einfach mehr traditionell gewesen. Eine Familie, die auf dem Papier eingetragen ist und so die traditionellen Sachen gemacht hat, die man in der Kirche macht. Wie man sie einfach macht oder wie nah sind denn deine Eltern der Kirche gestanden?
Ich glaube, dass meine Eltern Überzeugungen hatten, auch Glaubensüberzeugungen. Aber damals war die Glaubenspraxis sehr reduziert auf in die Kirche gehen zu den großen Festen oder eben mitmachen bei den typischen Traditionen, wie dass man das Kind zur Kommunion schickt oder eben, dass man es dann als Säugling taufen lässt. Aber es war nie eine negative Stimmung. Glauben ganz und gar nicht, aufgeschlossen und immer wieder zur Kirche gegangen. Ich habe also keinerlei Anti-Stimmung zur Kirche mitbekommen, aber es wurde jetzt auch nicht so geprägt, dass das mein Leben durchdrungen hätte, schon als Kind in der Kinderstunde gewesen und Lieder gesungen, das habe ich nicht gekannt.
Dann ist es wahrscheinlich eher auch ein distanziertes Verhältnis gewesen zu der Kirche, aber trotzdem ist sie ein Teil gewesen, oder?
Ja, und natürlich hatte ich Religionsunterricht und hatte eben so eine Kommunion. Und es hat sich bei mir ein ganz eigenes Interesse entwickelt. Irgendwann habe ich mal angefangen, solche Wegkreuze zu fotografieren und mir da eine Sammlung anzulegen. Man hat mich das irgendwie fasziniert, diese Kreuze, und hat mir so eigene Gedanken über den Glauben gemacht. Aber das waren so ganz typische kindliche Entwicklungen, dass man plötzlich das Gott und das Göttliche und so Transzendentes aufgreift und sagt, da muss es mehr geben. Und das sind so Fragen, die in der normalen Entwicklung, Kindheitsentwicklung irgendwann eine Rolle spielen. Und da spielt es erstmal nicht so bedeutend, ob es Elternhaus fromm ist oder nicht, sondern man stößt darauf an verschiedenen Orten und dann entstehen auch eigene Fragen und Überlegungen dazu.
Also kann man auch sagen, sind das in deiner Entwicklung dort mal so ein bisschen Schlüsselerlebnis gewesen?
Nee, Schlüsselerlebnisse waren es nicht. Schlüsselerlebnisse waren vielmehr in meiner Teenagerzeit dann, wo ich letztlich Klassenkameraden hatte, die Teil vom CVM waren. Die sind in so eine Jungschar gegangen und ins Bibelkreis gegangen.
Also so eine Art wie Zefi da bei uns in der
Schweiz. Genau, wie Zefi in der Schweiz. Ja. Und das war für mich so der Berührungspunkt mit nochmal einer ganz anderen persönlichen Art des Glaubens, wo Menschen sich wirklich als Christen bezeichnen und in ihr Alltag durchdrungen ist. Die hatten Termine, was mit ihrem Glauben zu tun hatte. Eben, ich gehe freitags in die Jungschar und sonntags gehe ich dann in Gottesdienst und mittwochs bin ich im Bibelkreis. Mhm. Und da bin ich einfach mal mitgegangen. Mehr das, aus Interesse, aus Neugier. Weil ich dazugehören so wollte, habe ich nicht gekannt.
Ja, nee. Ja, genau. Und wie haben dann die Leute ihren Glauben gelebt? Was hat es dort denn ausgemacht im Vergleich zu der Kirchenszene, die du vorher schon gekannt hast?
Ja, ich kannte halt vorher, wie gesagt, Kommunion, dann auch Ministrantenunterricht. Also ich war dann mal Ministrant, das hatte keinen religiösen Bezug. Ich habe mich da nicht irgendwie mit Gott verbunden gefühlt. Und dort habe ich jetzt Jugendliche, Gleichartige erlebt, die haben gebetet, für die hat der Glaube eine Bedeutung gehabt. Das hat ihnen irgendwie Richtung gegeben. Die haben sich durch diesen Glauben irgendwo zugehörig gefühlt und gleichzeitig sich abgegrenzt von vielleicht gewissen Dingen, die in der Gesellschaft oder in der Klasse oder so gelaufen sind. Und ich fand das irgendwie faszinierend, so eine Orientierung zu haben, so eine Zielsetzung zu haben, Werte zu entwickeln. Das sucht man ja auch ein bisschen in der Teenagerzeit. Und das war für mich so ein Orientierungspunkt, dass ich mich da mal interessiert habe und mal mitgegangen bin.
Das ist das eine, dass man dann einen sozialen Punkt hat, etwas, wo einem vielleicht verbindet, Gemeinschaft. Aber was hat das mit dem persönlichen Glauben gemacht in dem Setting?
Ja, ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, die meisten Teenager gehen in die Kirche, weil ihre Freunde das machen. Und wenn die Freunde nicht mehr gehen, gehe ich vielleicht auch nicht mehr. Es braucht so eine kritische Masse auch in der Kirche, dass man weiterhin junge Leute anzieht. Und wenn da keiner hingeht, dann gehe ich
ja,
halt auch nicht.
Ja, und für eine Zeit lang ist es ja auch mal okay.
Genau,
und
das ist okay.
Und irgendwann, eine Attraktion oder eine Anziehung. So, ja.
Und irgendwann habe ich gemerkt, ich mache das nicht nur, weil es meine Freunde machen, sondern ich habe mich plötzlich von Gott angesprochen gefühlt. Ich wollte mein Leben Gott anvertrauen. Und dann habe ich das natürlich in dem Stil gemacht, wie man es dort gemacht hat. Ich wollte mich bekehren. Ich wollte mein Leben Jesus geben. Und da habe ich natürlich das praktiziert, was in diesem Setting üblich war. Der Jargon, den man gebraucht hat, bekehrte ich, sprich ein Übergabegebet und so. Ich wusste es auch nicht anders. Dann habe ich das so gemacht und habe das als sehr positiv erlebt. Jetzt gehört Jesus mein Leben und jetzt mache ich ganze Sachen mit ihm und habe mich auch was kosten lassen. Ich habe dann, damals habe ich im Verein Judo gemacht und hatte dann ein paar Wochen später hätte ich so eine Gürtelprüfung gehabt und dann war klar, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, weil da ist Bibelkreis. Und dann habe ich was aufgegeben für diesen neuen Glauben, mit dem ich unterwegs war. Also ich habe es irgendwie ernst gemeint damit und habe mich was kosten lassen.
Also es ist wirklich eigentlich auch etwas Persönliches geworden, etwas, was dir etwas bedeutet hat. Und du hast ja gesagt, von einem Übergabegebet, also du hast dein Leben Gott, Jesus Christus, übergeben. Ist denn in dem Moment irgendetwas Spezielles passiert? Oder ist für dich eh schon immer klar gewesen, es gibt einen Gott und es braucht vielleicht nur noch eine gewisse Annäherung in dem Sinn?
Also zu dem Zeitpunkt, wo ich so ein Übergabegebet gesprochen habe mit einem Freund zusammen, habe ich jetzt keine gravierende Veränderung erlebt. Sondern es war die logische Konsequenz einer Entwicklung, dass ich hier ganz dabei bin, ganz dazugehören will. Es ist auch eine, also normale Prozesse. Ich hätte es auch in irgendeinen Verein gehen können. Und irgendwann sagt man so, und jetzt übernehme ich hier eine Aufgabe oder eine Rolle oder sowas. Das war da auch klar. Jetzt kommt der nächste Schritt. Ich habe da aber keine spezielle Glaubenserfahrung dadurch gemacht, dass ich da von dem Gebet aufstehe und denke, jetzt ist irgendwie alles anders und ich fühle mich völlig anders. Das kam erst ein, zwei Jahre später. So eine ganz krasse Erfahrung.
Was ist das für eine Erfahrung gewesen?
Du musst dir so vorstellen, ich habe, nachdem ich mich bekehrt habe, natürlich auch das gemacht, was man dann macht, nämlich die sogenannte stille Zeit, also morgens aufstehen, den Wecker stellen,
Zeit
mit Gott verbringen, in der Bibel lesen und beten. Und das ist mir relativ schwer gefallen. Also ich bin dann eher wieder eingeschlafen und fand das Lesen der Bibel, das hat mir irgendwie nichts gesagt. Ich habe das nicht verstanden. Ich fand das anspruchsvoll und irgendwie weit weg.
Na, schwierig geschrieben, je nach Übersetzung.
Ja, so. Genau, auch noch schwierig geschrieben. Da dachte ich, boah, das ist jetzt echt, eher wieder ein Einschlafmittel morgens nochmal. Und dann habe ich aber Christen kennengelernt auf solchen Jugendfreizeiten, auf die ich war, christlichen Jugendfreizeiten. Die kamen aus Kreisen, wo der Heilige Geist eine Rolle gespielt hat. Also nicht nur Jesus, der Sohn und Gott, der Vater, sondern für die war der Heilige Geist wichtig. Und die haben gesagt, der Heilige Geist möchte uns Gaben schenken und der hat nochmal so eine besondere Kraft, bringt er in unser Leben. Und das klang unglaublich spannend und faszinierend. Und ich habe dann entsprechende Bücher gelesen und habe dann innerlich eine ganz starke Sehnsucht entwickelt, diese Kraft und diese Gaben und diese Unmittelbarkeit des Heiligen Geistes zu erleben. Und habe dann da ganz fest drum gebetet und habe dann irgendwann gesagt, so, und jetzt glaube ich einfach, dass das geschehen ist, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Also diese Kreise, wo mir das so vermittelt haben, die waren eher so ein bisschen amerikanisch orientiert. Und da war auch klar, wenn man den Heiligen Geist empfängt, dann kann man plötzlich, wie es in der Bibel steht, in einer fremden Sprache reden.
Ja, genau.
Das ist so in diesen Kreisen üblich und das ist so auch ein Zeichen, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist.
Oder Zungengebet.
Zungengebet sagt man auch, Sprachenrede sagt man dazu.
Wirklich für jeden von außen recht
strange
komisch, ja. Oder? Aber ich glaube, wenn man es selber macht, ist es irgendwann einmal... Doch, kann es aufbauend sein oder hat auch je nach Form eine gewisse Wirkung in die Gemeinde oder etwas Prophetisches? Oder
ja,
etwas
oder auch für das eigene Gebetsleben.
Genau.
Aber ich habe mich dann an den Tisch gesetzt und gesagt, so und jetzt nehme ich in Anspruch, dass ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist und dass ich jetzt in Sprachen reden kann, in Zungen beten kann. Und dann habe ich einfach mal angefangen, das zu machen. Und dann dachte ich, ach du meine Güte, das klingt ja so ganz menschlich. Und dann mache ich das jetzt selber. Kommt das jetzt von mir oder kommt das wirklich vom Geist Gottes?
Das sind so Fragen, warum sich das
stellt. Ja, so Zweifel, die ich dann hatte und dachte, ach nee, das ist ja schlimmer wie vorher. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt schlage ich so das Losungsbüchlein auf. Man kann ja so morgens immer so einen Vers lesen, der so ausgelost wurde. Und gesagt, da muss jetzt stehen, ob das echt ist oder nicht echt ist, ob das von mir ist oder nicht. Und das war dann, würde ich jetzt niemand empfehlen, das so zu machen. Aber ich habe das halt damals so gemacht als 15-Jähriger. Und dann stand dort, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft. Dachte ich, oh, das fängt schon mal gut an. Und im Text später stand dann noch dabei, nichts habe ich von mir selbst, alles ist Gabe von dir. Und da dachte ich, boah, das ist wie wenn Gott mir sagt, es ist echt, es ist wirklich, ich habe dich gerade beschenkt. Und das war aber nicht die große Auswirkung. Die große Auswirkung war, dass ich meine Verhältnis zur Bibel verändert hat. Plötzlich habe ich diese Bibel verstanden. Ich habe sie gelesen und plötzlich hat das gleiche Buch...
Gesinnig, wo
es hat plötzlich zu mir gesprochen.
So ein Filter oder so ein... Ja.
Als wären mir so Schuppen von den Augen gefallen und dieses Buch hat zu mir gesprochen und ich habe mich regelrecht verliebt in diese Bibel. Und ich habe mir dann vorgenommen, sie ganz oft durchzulesen. Mein Ziel war, 100 Mal in meinem Leben die Bibel durchzulesen. Habe mir dann einen Bibelleseplan erstellt, dass ich sie 2-mal im Jahr durchlese. Habe mir selber
Sehr ambitioniert.
selber Griechisch schon Hebräisch lesen beigebracht, damit ich die Urtexte lesen konnte, habe mir von meinem Taschengeld entsprechende Lexika gekauft und dann war ich voll drin im Bibellesen, habe die wirklich 2-mal im Jahr durchgelesen, durchgearbeitet für viele Jahre, habe mich dann auch entschlossen, das zu meinem Beruf zu machen, die Bibel und dann eben Theologie zu studieren. Ich war on fire für diese Bibel.
Das tönt recht so nach wie ein Fan, wo ein Fußballteam anführt, also du bist voll in dem hinein gewesen, oder das tönt so, wie wenn du nur noch das gehabt hättest, oder? Hast du für das gelebt?
Absolut.
Für das brennt.
Ich habe meinen Wecker so gestellt, dass ich morgens eine Stunde vor der Schule gebetet und Bibel gelesen habe. Dann kam ich heim, habe meine Hausaufgaben gemacht, nochmal zwei Stunden lang Bibel gelesen und gebetet. Das war Krass. Für mich das Schönste. Ich war wirklich leidenschaftlich on fire für diesen Jesus und für diese Bibel.
Das klingt nach einem recht natürlichen und positiven, schönen Weg, den du hast dürfen machen. In dieser Zeit hat es auch negative Schlüsselerlebnisse gegeben, so in Richtung Glauben. Oder ist alles jetzt nur so gut und schön und fortschreitend gewesen, wie du jetzt beschrieben hast?
Also kurz nachdem ich zum Glauben kam, das war mit 13, ist dann mit 14 meine Mutter verstorben, die schwer an Krebs erkrankt war. Das war schon ein massiver Einschnitt in meinem Leben. Und auch erste Anfragen. Wie funktioniert das so mit dem Gebet? Ich meine, ich habe da gerade frisch angefangen, Gott, um Dinge zu bitten. Da gab es plötzlich das Thema Gebetserhörung, wie betet man richtig und so weiter. Und dann stirbt die Mutter und ich habe natürlich viel für sie gebetet und andere haben für sie gebetet. Und jetzt ist nichts geschehen. Das hat bei mir jetzt aber zunächst nicht mal einen massiven Glaubenszweifel ausgelöst, sondern das hat eher ausgelöst, dass mir das Thema Heilung ganz wichtig wurde. Ich habe dann das Neue Testament daraufhin durchgelesen, wo hat Jesus Menschen geheilt und habe das alles farbig angestrichen.
Das ist ja, glaube ich, noch viel vorgekommen, oder?
Das ist ja häufig. Ich dachte, das war das, was Jesus dauernd gemacht hat. Er hat Blinde sehend gemacht, Lahme konnten wieder gehen, Tote wurden auferweckt. Also ich möchte diese Kraft erleben. Bei meiner Mutter hat es noch nicht funktioniert, aber ich möchte jetzt an den Punkt kommen, dass ich Kranke heilen kann, so wie es Jesus getan hat. Wir sollen die gleichen Werke tun wie er, unten sogar noch größere. Das war für mich eine ganz wichtige Verheißung. Und dann bin ich auch in entsprechende Kreise reingekommen, habe entsprechende Bücher gelesen, eben eher so ein bisschen mit dem Heiligen Geist und pfingstlich, charismatisch, wie man das so nennt.
Genau, so und, für die Szene. So
und man hat dann sehr fest geglaubt, wenn man genug betet und genug glaubt und intensiv sich Gott hingibt, dann erlebt man auch diese Kraft und kann die Kranken heilen. Da war ich dann als Teenager ganz fest davon überzeugt. Und wenn ich irgendwo hinkam, auf so eine christliche Konferenz oder vom Kongress, dann haben Menschen, sind auf mich zugekommen, wildfremde Menschen haben mir dann gesagt, ja, du hast von Gott den Auftrag, Kranke zu heilen. Das hat mich total bestärkt, weil wir sind doch gar nichts davon. Jetzt kommen die einfach auf mich zu und sprechen mir das zu. Also es war dann wurde zum großen Thema dann meines Lebens.
Also wirklich in so eine Szene reinkommen und das hat deinen Glauben auch wieder geprägt. Aber eben, du hast jetzt gesagt, du hast dich mit dem Thema Heilung auseinandergesetzt. Eigentlich andere würden ja vielleicht anfangen zu zweifeln, wenn ein Mensch stirbt, jetzt gerade die Mutter, zentrale Bezugsperson vom ganzen Leben, oder? Ist schon sehr intim und intensiv. Und dann betest du vielleicht auch für sie und denkst, hey, bei Jesus ist es ja auch gegangen in der Bibel und es passiert nicht. Hat dich das dann nicht auch in Zweifel hineingeführt? Oder jetzt eine andere Person will vielleicht in Zweifel hineinkommen oder auch daran verzweifeln, oder?
Ja, absolut. Kann ich auch gut nachvollziehen, kann ich verstehen. So Phasen hatte ich dann auch noch in meinem Leben später. Aber zu der Zeit hat sich das anders ausgewirkt. Und da wird mal deutlich, Theologie ist immer auch Biografie. Also unser Glaube hat auch ganz viel mit unserem Leben und mit unserem Charakter zu tun. Und ich habe von meinem Vater in meiner Kindheit so das Lebensmotto aufgeschnappt. Wir Bensens, wir sind Problemlöser. Probleme sind zum Lösen da.
Tönt schon und mal positiv.
Ja. Positiv, vorwärts, also nicht so dieses Verzweifeln an Dingen, sondern Lösung suchen.
Nicht den Kopf ähnlich, in den Sand stecken und so.
Ja. Genau. Und ähnlich habe ich dann auch funktioniert. Da war ein Riesenproblem, die Mutter stirbt, man ist ein Stück weit hilflos, Krankheit ausgeliefert und dieses Problem packen wir jetzt an. Diese Hilflosigkeit wird jetzt durchbrochen, indem wir die Hilfe Gottes ganz unmittelbar erleben und selber dann auch in der Lage sind, dieser Hilflosigkeit etwas entgegenzusetzen, indem wir für die Kranken beten und sie werden geheilt. Das war mein großes Ziel. Habe entsprechende Bücher gelesen, habe zum Beispiel dann auch meine Examensarbeit im Studium über eine ganz große, bekannte Heilungschristin, also eine gläubige Frau aus den USA, die ganz viele Heilungen vollbracht hat. Über die habe ich meine Examensarbeit geschrieben, weil ich völlig fasziniert war von diesem Dienst und dachte, genauso will ich auch mal werden.
Findet euer neues Wunschauto, ob VW, Audi, Skoda, Seat oder Cupra. Wir haben über 100 Lagerfahrzeuge für euch parat auf garagereusser.ch/fahrzeug. Sicher durch den Verkehr mit der Garage Reusser AG. Eure Autogarage zu Winterthur und Umgebung. garagereusser.ch/fahrzeug.
Ich nehme an, das ist jetzt die Teenie-Zeit oder so
vom
jungen Erwachsenen-Zeit hingegangen. Das ist ja der Moment im Leben, wo man nach Identität sucht, sie auch bildet und fürkommt. Und da hast du schon einen rechten, also wenn wir jetzt beim Umzug bleiben, oder hast du rechte Umzüge in deinem Leben gemacht, von traditionellen hin zu einer lebendigen Gemeinschaft in dem CVJM, wo du angefangen hast, Bibel zu lesen, dass es ein persönliches Anliegen geworden ist, bis hin zu dem charismatischen, oder wo es noch lebendiger, wo es vielleicht noch ein bisschen mehr auf der die Geistesgaben, die können schon sehr faszinieren.
Ja, spektakuläre.
Wie so ein farbiges, spektakuläres Bild vom Glauben hin. Und jetzt stehst du kann man sagen, bist du denn schon ein gefestigter Mann gewesen, in dem Alter, was Identität, was auch Glauben betrifft? Oder ist das vielleicht doch brüchiger gewesen, als du gedacht hast?
Also ich glaube, das ist schon eine klare geistliche Identität, zu sagen, ich möchte in meinem Leben Jesus nachfolgen und die gleichen Glaubens- und Gotteserfahrungen machen, wie Jesus auch gemacht hat und wie sie die Jünger gemacht haben. Und das glauben viele Christen bis zum Ende ihres Lebens. Das ist also nicht einfach nur eine Schnapsidee, die die Christen im Kopf haben, sondern viele lesen genau das aus der Bibel heraus und sagen, so möchte ich leben. Ich möchte wie die Apostel Menschen zu Christus führen und möchte Heilungen und Zeichen und Wunder erleben.
Und das gibt es ja auch heute noch. Also es gibt ja wirklich Menschen, wo man das noch so erlebt, wenn man gewisse bekannte amerikanische Prediger auf ihrem YouTube-Kanal schaut, wie sie auf die Straße gehen, wie sie für Leute beten, die werden gesund. Also ich glaube, das ist ja dann nicht nur eine Show, oder? Sonst will man das sehr schnell. Also manchmal ist es vielleicht schon auch Show, aber wenn es Show ist, wird es entlarvt. Aber es gibt ja wirklich auch solche, die erleben das heute noch.
Und da sind wir beim ersten Problem, auch beim ersten Bruch in meinem Leben. Ich wage es nicht zu beurteilen, wenn ich nicht selber dabei bin. Also keine Ahnung, was die da machen. Ich habe einfach für mich irgendwann Bilanz gezogen, nachdem ich fast 15 Jahre lang so geglaubt habe und mit dieser Erwartung gelebt habe und die Kranken heilen wollte und Glaubenskurse oder Heilungskurse veranstaltet haben, darüber gepredigt habe, für alles gebetet habe, was krank war und noch Atem in sich hatte. Und dann 15 Jahre später Bilanz ziehen und sagen, okay, was ist eigentlich passiert? Was habe ich erlebt? Welche Erfahrungen habe ich gesammelt? Und dann musste ich einfach für mich feststellen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, auch mal selbstkritisch bin, dann habe ich von Heilungen tausendfach gehört und gelesen und YouTube-Videos gesehen und was weiß ich. Aber ich selbst, ich persönlich habe keine einzige Heilung erlebt. Vielleicht ist jemand mal, hat Kopfschmerzen gehabt, ich habe für ihn gebetet und zwei Tage später am Abend waren dann die Kopfschmerzen weg. Das ist jetzt für mich nicht das große Wunder. Aber wirklich das, was ich dann nicht mehr menschlich erklären kann, medizinisch erklären kann, ein Wunder, eine echte Heilung durch Gott, habe ich wirklich so nicht erlebt. Und das hat mich natürlich sehr ins Fragen gebracht. Was ist eigentlich hier los?
Und was hast du daraus für Schlüsse gezogen? Also ist das dann der Moment gewesen, eben, wo dann das Zweifeln kommt, wo vielleicht vorher, wo wir es jetzt von deiner Mutter gehabt haben, wo sie gestorben ist, jetzt im Thema Heilung mehr eben der Glaubenssatz von, hey, wir sind Problemlöser und dass er sich vorwärts gedrängt hat, ist da so ein Moment gekommen, wo man hat müssen mal bremsen, wo man gemerkt hat, hey, jetzt muss ich vielleicht alles nochmal von dem Fundament, oder ziemlich vieles von dem Fundament nochmal auseinandernehmen.
Ja, genau. Also auch da kann die Reaktion ja ganz unterschiedlich sein. Die einen zweifeln an sich selbst, ich habe halt nicht genug gebetet, ich bin kein heiliger Christ oder nicht genug heilig und so weiter. Andere zweifeln an Gott, Gott meint es nicht gut, Gott ist nicht der vorgibt zu sein und so weiter. Also ich kann unterschiedliche Ansätze haben. Ich persönlich habe überlegt, glaube ich wirklich das Richtige? Ich war in einem Glaubenssystem drin, das eben sagt, wenn du richtig betest und wenn du genug glaubst, dann wirst du geheilt. So ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wenn du das Richtige tust, dann ergeht es dir auch richtig. Und also so Kausalzusammenhänge, einfach so funktionale Sätze. Wenn du das machst, dann passiert das. Und dann hat man das mit entsprechenden Bibelstellen untermauert. Und ich habe gemerkt, offensichtlich funktioniert das Leben nicht so. Offensichtlich funktioniert Glaube nicht so. Und ich habe nicht Gottes Güte in Frage gestellt. Also ich bin in die typische Theodizee-Frage. Also gibt es einen guten Gott angesichts des Leids auf der Welt? Da bin ich nicht reingerutscht, sondern ich habe eher meine Glaubenssätze überzeugt. Bin ich Glaubenslügen aufgesessen? Wir können ja alle Lebenslügen aufsitzen. Man kann aber auch Glaubenslügen aufsitzen, wo man sagt, da habe ich offensichtlich die Bibel falsch verstanden, falsch gelesen. Ich habe sonst irgendwie was falsch verstanden. Da muss ich nochmal über die Bücher gehen, überlegen, was glaube ich da und sollte ich das vielleicht in Zukunft auch anders glauben.
Und du hast gesagt, 15 Jahre ist ja die Phase gegangen. Also zwischen denen ist ja sicher auch viel passiert. Eben, du bist erwachsen worden, du bist von daheim ausgezogen, hast ja selber auch Familie gegründet und dort ist ja auch nicht nur alles so gelaufen, wie man sich das gerne vorgestellt. Du bist ja im Fenster zum Sonntag zu Gast gewesen. Dort hört man sicher auch ausführlich noch mehr von deiner Lebensgeschichte. Aber es hat ja dort auch Brüche gegeben, auch im Thema Familie, eben gerade Ehe, wo man sich ja eigentlich auch wünscht, es würde ein Leben lang eigentlich schön smooth und gut laufen, oder? Und ich nehme an, das war auch prägend gewesen, oder? Das wird sicher nochmal ein rechter Umzug gewesen sein mit Glauben, mit Vertrauen, mit Festhalten und allem, oder? Auch die Frage, was soll das, oder?
Genau, das war ein weiterer Meilenstein oder Wendepunkt würde ich es nennen. Ein Wendepunkt war das, was ich gerade gesagt habe, dass ich merke, das mit dem Thema Heilung funktioniert nicht so, wie ich es geglaubt habe. Und der andere Wendepunkt war wirklich der Zerbruch meiner Ehe. Auch da jeden Tag für meine Ehe gebetet und für den Schutz meiner Kinder und unsere Beziehung und dachte, ich bin glücklich verheiratet und Gott segnet unsere Ehe. Und dann von einem Tag auf den anderen zu erleben, dass einen die Frau verlässt und man da vor den Trümmern der Ehe und der Familie steht, das war ein unglaublicher Wendepunkt in meinem Leben. Mhm. Der hat meinen Glauben, auch mein Gottesbild und ganz vieles auf den Kopf gestellt, erstmal erschüttert und aber auch ausgelöst, alles nochmal neu zu reflektieren.
Was hat es ausgemacht, dass du nicht daran zerbrochen bist? Das ist eine schwere Bürde, oder?
Mhm. Vor allem, wenn man Pastor ist. Als Pastor gibt es keinen größeren Super-GAU als eine Scheidung zerbrochener Ehe zu erleben. Denn als Pastor ist man ja sozusagen soll man Vorbild sein. Und dann gibt es auch noch so Bibelstellen, die sagen, wer seinem eigenen Haus nicht gut vorsteht, also wer sein Haus nicht in Ordnung hält, also sprich seine Familie, der kann auch nicht das Haus Gottes leiten und verwalten. Und plötzlich ist man disqualifiziert für diesen Job. Also das heißt, da brechen alle Lebenssäulen ein. Die eine Lebenssäule ist, die Familie ist jetzt gerade zerbrochen, dann darf man nicht mehr Pastor sein, weil man ein Gescheiterter ist, kein Vorbild mehr ist. Also bricht diese Lebenssäule ein, mein ganzes berufliches Dasein, auch meine finanzielle Grundlage und als Theologe ist man jetzt nicht so leicht vermittelbar in jedem anderen Job. Und dann bricht aber noch das soziale Umfeld ein, denn man hat ja alle Beziehungen in der Gemeinde, in der man jetzt aber nicht mehr sein kann. Insofern hat man alles verloren. Und das ist als Pastor nochmal besonders schlimm, wenn ich irgendwie in einem säkularen Betrieb arbeite und ich lasse mich scheiden, interessiert es die reichlich wenig. Und ich verliere auch nicht dadurch all meine Freunde. Also das ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Und ich habe eben in dieser Situation das Gegenteil erlebt. Meine Gemeinde hat mich nicht rausgeschmissen. Sie hat mich nicht stigmatisiert, sondern sie haben mit mir ganz hilfreiche Schritte der Wiederherstellung definiert. Ich habe meine Seite, mein Anteil an der ganzen Geschichte, denn ich habe natürlich einen Anteil daran, dass eine Frau Hals über Kopf mich verlässt, habe ich einen großen Anteil dran, den zu reflektieren, in der Therapie aufzuarbeiten. Ich möchte meine Seite so gut wie möglich kennenlernen und von dort aus Glauben neu zu entdecken, Kirche neu zu erfahren. Das war also ein ganz wichtiger Wendepunkt. Und ich bin eben dann nicht in der Verzweiflung gelandet, weil man mich nicht noch mehr in die Verzweiflung hineingetrieben hat, wie es ganz oft passiert, sondern man ist mir zur Seite gestanden. Ich hatte gute Freunde. Ich hatte Menschen, die mir treu blieben und denen ich treu bleiben konnte. Und ich hatte gute Ideen in mein Leben hineingesprochen bekommen, wie ich wieder hergestellt werden könnte. Das war äußerst hilfreich. Und in vielen Gemeinden passiert das nicht. Und kein Wunder, landen dann Menschen, die so zerbrechen, in der völligen Verzweiflung, weil das, was ihnen eigentlich Halt geben sollte, nämlich ihre Kirche, ihr Umfeld, das bricht plötzlich weg.
Genau, weil ja der Glaube gibt ja dann wahrscheinlich weniger Halt, weil man hat ja doch auch das Gefühl von Gott, jetzt habe ich doch Fehler gemacht, ich bin gescheitert. Hat es bei dir im Glaubensdenken dann so Sachen gegeben, die dich gehalten haben? Oder hast du ja wieder können umziehen irgendwo, wo du wieder hast können etwas entwickeln, wo du gesagt hast, hey, das verhebt ja gleich, obwohl ich die Geschichte durchgemacht habe, oder?
Also wenn man schon so lange gläubig ist, dann hat man erstmal nicht leicht Alternativen, wie man mit Problemen umgeht. Man hat sich auch eintrainiert, dass man dann bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt bei Problemen. Das war bei mir auch so. Ich bin also erstmal in den Wald und habe gebetet. Und das habe ich aber jeden Tag gemacht. Ich habe jeden Tag fast alle Tränen vergossen, die ich hatte und habe das aber nicht einfach irgendwie unter der Bettdecke gemacht, sondern ich bin in den Wald und habe mit Gott geredet und habe Gott alles erzählt, meine Angst, meine Frustration, meine Enttäuschung, meine Wut auf das Leben, auf meine Frau oder auf ihn, dass er die Gebete nicht gehört hat. Ich habe Gott einfach alles gesagt, Gott mein ganzes Herz gezeigt.
Also so ein bisschen wie der Hiob in der Bibel, oder?
Oder vor allem wie die Psalmen. In den Psalmen hast du Dankbarkeit Gott gegenüber, aber auch du flehst ihn an, aber du bringst auch deine Rachegedanken zum Ausdruck. Alles offensichtlich verkraftet Gott das. Seither würde ich auch sagen, Gebet heißt nichts anderes wie Gott mein Herz zeigen, mit allem, was da drin steckt. Gott hat es offensichtlich gut ausgehalten und ich bin in Verbindung mit ihm geblieben. Es ist nicht abgerissen, weil ich mich befreit habe von dem Gedanken, ich darf Gott gegenüber nur als der Anständige erscheinen, der ihm dankt und der ihn anbetet und so weiter. Nein, ich durfte auch erscheinen als der Verzweifelte, als der Zweifler, als der Wütende, als der eigentlich nichts mit ihm zu tun haben will und trotzdem nicht von ihm wegkommt. Also all das habe ich dem Gott gebracht und das war ein Prozess über ein Jahr, wo ich gemerkt habe, dieses in Verbindung mit Gott bleiben hat am Ende wieder etwas ungeheuer Heilsames und Wiederherstellendes und Tröstendes und Ermutigendes.
Gibt es auch Sachen, wo du dankbar bist, dass du durchgemacht hast? Weil gerade in so einem Hiob-Moment oder in so einem Klage-Psalm-Moment, wie du jetzt das Jahr lang, also der Zeit durchgemacht hast, ist ja immer so, eigentlich möchte man ja das nie mehr erleben. Und gleich gibt es immer wieder Menschen, wenn ich mit Menschen rede, die unglaubliches Leid durchgemacht haben, sagen, ich bin gleich dankbar, darf ich an dem Punkt heute stehen, wo ich bin. Und was ich daraus mitgenommen habe, erleben möchte ich es nicht nochmal und ich hätte es auch eigentlich nie erleben wollen, aber es ist so passiert, ich kann es nicht ändern. Aber was ich daraus mitgenommen habe, hat mich trotzdem zu dem gemacht, wo ich heute bin und es hat mich geprägt.
Ja, du beschreibst das wunderbar. Genauso habe ich es empfunden. Ich will es nicht nochmal erleben. Ich wäre auch froh gewesen, es wäre gar nicht passiert. Andererseits, jetzt ist es so. Und ich bin tatsächlich sehr dankbar für das, was das ausgelöst hat. Nicht nur ganz menschlich, dass ich sage, ich darf heute wieder glücklich verheiratet sein mit einer zweiten Frau und habe nochmal zwei Kinder. Und die wollte ich natürlich mich nicht missen, diese Menschen. Die Kinder würde es nicht geben, wenn das nicht passiert wäre. Und ich bin dankbar, dass es die gibt. Aber es hat mich auch, dieser Bruch und der Wendepunkt hat eben zu einem Umzug des Glaubens geführt, für den ich ungeheuer dankbar bin. Ich habe wirklich in meiner evangelikalen Vergangenheit echt viel Mist geglaubt. Zeug, wo krankmachend ist, wo zum Teil toxisch ist, das mein Leben eng gemacht hat, mein Herz hart gemacht hat, mich überheblich gemacht hat, mich verurteilend gemacht hat. Also da hat sich, mein Charakter hat sich nicht einfach positiv entwickelt, obwohl ich so leidenschaftlich diesem Glauben nachgeeifert bin. Also ich finde, da hat es auch viel Krankmachendes in diesem Glaubenssystem. Und da drauf zu kommen und da was verändern zu können, das erlebe ich heute als ganz großes Geschenk. Und ich erlebe meinen Glauben heute als offener, viel gesünder, als er das früher war, viel anschlussfähiger, viel mehr verzahnt und in Kontakt mit meinem Leben, mit meiner Biografie. Das spaltet sich oftmals so ab und dann, dass das Leben und Glauben gar nicht mehr zusammenpassen. Und dann wundert man sich, dass man als Christ so Masken trägt, weil man kann eigentlich, das Leben ist wo ganz anders gelandet und es muss sich so tun, als ob. Und es ist ein Stück weit nicht mehr authentisch. Und Leute merken das auch. Es gibt uns in zwei Versionen, den ich in der Kirche bin, der ich sein sollte und der ich wirklich bin mit all meinen Fragen und Zweifeln und Brüchen im Leben.
Also du bist eigentlich immer der gleiche, so wie es tönt, sowohl wenn man dich privat trifft, als wenn du jetzt irgendwo wahrscheinlich auf einer Bühne redet, ist Authentizität auch so etwas, wo das daraus gewachsen ist, dass man nicht irgendwie muss etwas vorgeben sein.
Im Großen und Ganzen insgesamt möchte ich der im Glauben der sein, der ich auch privat bin. Also da darf es mich nicht in zwei Versionen geben. Das muss irgendwie kongruent sein. Und wenn irgendwas Zwänge auslöst, Ängste auslöst, und dann muss ich mich da rein bewegen und bin's eigentlich gar nicht. Das kann im ersten Moment denken man sich, ach, das habe ich mich da aber irgendwie überwunden. Aber wenn das nicht was Organischem, Natürlichem wird, dann tue ich mir irgendwo Gewalt an meiner Seele. Dann verkümmert dahinter die Seele. Und der Glaube, die Wahrheit muss uns freimachen, sagt Jesus. Also das Christentum muss der Ort sein, der uns am allermeisten befähigt, ehrlich und authentisch zu werden. Und nicht Masken zu tragen. Und leider ist es oft so nicht. Also man sagt, kommt, alle sind willkommen hier. Aber wehe, du bist dann nicht irgendwann angepasst und so, wie wir dich haben wollen. Du kannst nicht so bleiben, wie du bist. Aber dort, wo es uns eben nicht gelingt, andere zu werden, da disqualifizieren wir uns selbst. Entweder wir verlieren dann diese Gemeinschaft, weil wir nicht reinpassen. Oder wir spielen einfach vor, wir würden reinpassen. Wenn jemand uns dann einfach mit einer versteckten Kamera filmen würde, würde man merken, da ist aber hinten dran nochmal ein ganz anderer Mensch. Und das finde ich tragisch.
Ja, und eigentlich sind wir alle einzigartig geschaffen, so wie wir sind. Und wenn man ja jemanden in einen Rahmen reinpressen, dann wird es ja einfach auch eng und einseitig. Ja. Aber wenn ich jetzt so deine Story verfolge, wir haben jetzt schon so gefühlt 3-4 Umzüge durchgemacht und das ist unglaublich, tönt nach intensiven Wechsel und Umzügen, die eben auch verbunden sind mit zum Teil eben einschneidenden Erlebnissen. Gibt es jetzt auch nach dieser Zeit, die du erlebt hast mit dem Zerbruch von der Familie, Trennung von der Frau, ich meine, heute bist du ja auch wieder verheiratet. Es ist wie weitergegangen und du hast dich ja auch wieder versöhnt mit dem alten Part. Also das passt jetzt alles wunderbar zusammen. Hat es da auch noch Schlüsselerlebnisse gegeben, weitere jetzt mittlerweile, wo du gesagt hast, das hat mein Glauben und mein Leben auch geprägt?
Ja, also grundsätzlich bin ich der Überzeugung, Glaube ist kein Standpunkt, sondern eine Reise. Und deswegen möchte ich in Bewegung bleiben.
Es ist ja nicht abgeschlossen.
Also. Es ist nicht abgeschlossen, aber für viele Christen ist, glaube ich, ein Standpunkt. So ist es, so steht es in der Bibel, so war es schon immer und da weiche ich nicht davon ab. Und jedes Abweichen ist wie ein Aufweichen des ganzen Glaubens. Und ich sage, nein, Glaube ist eine Reise. Die ersten Christen haben sich auch als die des Weges bezeichnet. Das war eigentlich ihre Selbstbezeichnung. Wir sind auf einem Weg und genauso erlebe ich meinen Glauben. Und für mich gab es natürlich jetzt nach dem ganzen Zerbruch bis heute immer wieder Schlüsselerfahrungen, die meinen Glauben wesentlich prägen. Eine Schlüsselerfahrung war eben diese Barmherzigkeit, die ich erfahren habe von meiner Gemeinde und auch von Menschen um mich herum, sodass ich, und was mir so geholfen hat, wieder heil zu werden und wiederhergestellt zu werden. Deswegen sage ich heute, die Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können wie wir. Und Barmherzigkeit und Liebe ist das Zentrum meines Glaubens. Ich glaube auch, es ist das Zentrum der Botschaft Jesu. Er wurde auch gefragt von allen Geboten, wenn man, was kommt, was ist das Wichtigste, das Größte? Kann man die ganze Bibel zusammenfassen? Sagt Jesus, ja, das kann man. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott von ganzem Herzen. Das ist die ganze Schrift, die ganzen Propheten, das ganze Gesetz lässt sich zusammenfassen in diesem Gebot der Nächstenliebe und der Gottesliebe. Insofern ist im Zentrum der neutestamentlichen Botschaft die Liebe und das ist auch das Zentrum meines ganzen Glaubens. Das ist so ein Schlüsselerlebnis. Und ein anderes Schlüsselerlebnis ist, dass sich mein Bibelverständnis verändert hat. Ich habe heute immer noch eine große Liebe zur Bibel. Ich lese immer noch regelmäßig, ich studiere sie. Ich liebe sie immer noch, aber ich lese sie mit einer anderen Brille wie früher. Und jeder Christ hat eine Brille, wie er die Bibel liest. Man nennt das theologisch die Hermeneutik, also ein bestimmtes Bibelverständnis. Und man kann nicht die Bibel ohne irgendein Vorverständnis lesen. Allein schon, dass ich im 21. Jahrhundert lebe, bringt schon ein Vorverständnis mit, wie ich mit Texten umgehe und so weiter. Ich lese nicht die Bibel vor 2000 Jahren. Aber meine Bibelhaltung hat sich verändert. Und nach da würde ich heute sagen, da war so viel Krankes und echt auch Gestörtes in meiner Art, wie ich die Bibel gelesen habe. Das konnte nur schräg rauskommen. Und da bin ich heute sehr dankbar, dass sich da meine Bibelhaltung sehr verändert hat. Darüber schreibe ich auch in meinem Buch, wenn der Glaube nicht mehr passt, ein ganz ausführliches Kapitel. Wie kann man denn die Bibel anders lesen, wenn man sie nicht mehr einfach so wörtlich liest oder einfach sagt, alles ist die absolute faktische Wahrheit in der Bibel. Ja, wie kann ich sie denn sonst noch lesen, ohne die Freude an der Bibel zu verlieren, ohne dass sie ihre Relevanz auch fürs Leben verliert?
Also Barmherzigkeit, Bibelverständnis, das hat sich verändert jetzt bis hin zu heute. Sind das jetzt auch Themen, wo du noch aktiv dran bist heute? Oder wo bist du heute dran? Was glaubst du heute? Was ist so der Teil jetzt von deiner Abenteuerreise oder von dem Umzug im Glauben, wo ja, ich glaube, man kann es vielleicht nicht vergleichen mit einem Umzug, wo, klar, wenn man umzieht, oder für uns ist es jetzt auch gerade recht mühsam gewesen, oder? Und das ist, glaube ich, der mühsamste Umzug gewesen, den wir je erlebt haben, mit vier kleinen Kindern, einem Kantonswechsel, eine Stunde Reisezeit und es haben sich noch gewisse andere Sachen, sind ein bisschen umständlicher geworden, als sie gekommen sind. Wenn ich nur an diesen Umzug denke, sage ich mir, ich würde eigentlich nie mehr im Leben zügeln. Aber so zu Wegezeiten ist es ja eigentlich immer locker gewesen, hast so deine 6-7 Kisten gehabt und bist mal schnell weiter, ist ja kein grosses Problem gewesen. Also ein Umzug kann ja manchmal stressvoller sein und weniger stressvoller. Aber ich glaube, im Glaubensleben ist es ja wahrscheinlich auch etwas Stetiges, dass man ständig wahrscheinlich irgendwie etwas Kleines oder Grosses am Zügeln ist. Oder jetzt einen einzelnen Tag wie heute muss ja wahrscheinlich nicht sein. Aber wo bist du gerade momentan dran am Zügeln in deinem Glauben? Sind es noch also, die Themen, die du gerade erwähnt hast? Oder bist du etwas völlig Neuem gerade dran?
Also du hast völlig recht. Umziehen tut man nicht andauernd. Das macht man ein paar Mal im Leben, weil es enorm kräfteraubend ist und hohe Anforderungen ans Leben stellt, zu umziehen. Aber was wir ständig machen, ist irgendwo was renovieren oder was restaurieren. Letzte
so
Woche bin ich mit dem Farbpinsel durchs Haus und habe überall dort mal, wo inzwischen dort irgendwelche Flecken sind oder Kratzer sind, habe ich was ausgebessert. Aber ich habe es nicht vor, gerade wieder umzuziehen. Also Umzug, das sind schon Meilensteine, das sind große Wendepunkte. Aber es ist auch nicht so anstrengend, wenn man ständig in Bewegung bleibt. Also wenn ich ständig an meinem Glauben dran bin, mit meinem Glauben lebe, arbeite, im Gespräch mit der Bibel, mit Gott über meinen Glauben bin, dann braucht es nicht alle 10 Jahre einen riesen Umzug, wo ich alles über den Haufen werfen muss.
Das passiert ständig irgendetwas
Riesen. Ja, ich möchte dran sein. Und was mich zum Beispiel jetzt aktuell beschäftigt, jetzt mich beschäftigt andauernd, was, ich mache alle 2 Wochen eine neue Podcast-Folge für meine Movecast. Jetzt starte ich eine Lovecast, wo es ums Thema Liebe, Sexualität, Erziehung und so weiter geht. Da bin ich ständig an Themen dran, ich bin am Lesen. Und ich habe jetzt gerade hier im Rahmen von Bienenberg einen Podcast gemacht über das Thema Gewalt in der Bibel. Umgang mit Gewaltthemen gewalttätigen Texten. Das beschäftigt mich zum Beispiel enorm, wo ich merke, ich finde in der Bibel ganz viel gewalttätige Texte. Es gibt über 1000 Stellen in der Bibel, wo es um Gewalt geht, Gewalttätigkeit, wo Gott Gewalt anordnet. Und auf der anderen Seite erlebe ich Jesus in der Bibel, im Neuen Testament. Und ich erlebe aber Jesus ja nicht nur im Neuen Testament. Ich erlebe ihn seit 44 Jahren, wo ich jetzt gläubig bin, ständig in meinem Leben. Dieser Jesus redet doch zu mir. Der sagt mir, wenn ich gerade meine Kinder anschreie, sagt mir diese Stimme Jesu, sei barmherzig, lass deinen Zorn keinen freien Lauf, wenn ich einem bedürftigen Menschen begegne, wo ich denke, hast du vielleicht selber schuld, dass du hier da obdachlos bist, sagt mir eine Stimme, verurteile diesen Menschen nicht, sondern wo kannst du ihm etwas Gutes tun? Also seit 40 Jahren höre ich doch diese Stimme Jesu, die mich ständig auffordert, barmherzig zu sein, gütig zu sein, freundlich zu sein, Friedensstifter zu sein. All das höre ich seit 40 Jahren, auch ohne Bibel höre ich diese Stimme in meinem Herzen. Und jetzt, wie kann es denn sein, dass in der Bibel so eine ganz andere Stimme spricht, nämlich rotte alle aus, Frauen, Kinder, Säuglinge, Vieh, alle mit Stumpf und Stiel ausrotten.
Kannst du auch ein bisschen Widerspruch
da denkst, was ist denn hier los? Da muss ich ins Gespräch gehen mit Gott und mit dieser Bibel, denn ich habe Jesus anders im Neuen Testament kennengelernt und ich habe ihn anders in meinem eigenen Leben kennengelernt. Mich hat noch nie Jesus aufgefordert in meinem Herzen. Schlag dem der Kopf ab, hau dem die Rübe ein und sag dem mal, anstimm von Schande, beleidige jemand. Das hat er mir noch nie gesagt. Das hat mir mein eigenes Stimme vielleicht, dass er mich jetzt immer beschimpfen und beleidigen will. Das hat mir noch nie Jesus gesagt. Er sagt immer das Gegenteil. Der ermutigt mich immer zur Liebe und zur Freundlichkeit und zur Barmherzigkeit. Also was mache ich jetzt mit den Stimmen in der Bibel, die eine ganz andere Sprache sprechen? Das sind die Fragen, die mich sehr beschäftigen, für die ich auch eine Lösung finden möchte. Und da gibt es gute Lösungen.
Ja, auch Altes Testament, Neues Testament, oder? Ohne, dass man das schnell wegwischt und sagt, ja, das ist halt vorbei, Altes Testament und wie man das auch alles zusammenbringt. Aber da findet man schon verschiedene Aspekte. Was ist dir persönlich eigentlich am wichtigsten beim Thema Glauben, bei deinem persönlichen Glauben?
Also die Gefahr, dass ich mich wiederhole, würde ich nochmal sagen, wenn wir Glaube als Reise und nicht als Standpunkt verstehen würden, würden wir viel besser auskommen miteinander. Um einen Standpunkt muss ich immer verteidigen. Hier stehe ich, kann nicht anders und plötzlich kann ich eben auch nicht mehr mit dir, weil du bist nicht auf dem gleichen Standpunkt wie ich. Eine Reise, das heißt, ich bin in einem anderen Punkt auf dieser Reise und vielleicht bin ich mal bei dem Punkt, wo du bist, vielleicht bist du mal bei dem Punkt, wo ich jetzt bin. Wir bewegen uns und dann könnten wir viel besser miteinander auskommen. Aber das Christentum ist ja eine Geschichte der Dauerspaltung. Ich meine auch der Protestantismus jetzt, der spaltet sich andauernd und jeder, da gibt es in der Gemeinde, in der Stadt jetzt die fünfte Kirche, die sich abspaltet, weil die an irgendeinen anderen Standpunkt haben. Ja, also das wäre für mich eine Geschichte. Und die andere Geschichte wäre tatsächlich, ich möchte darauf hinarbeiten, dass das Christentum tatsächlich, nicht nur die Kirche, das Christentum zur liebevollsten und barmherzigsten Religion dieser Welt wird. Und dass das aus all unseren Poren herausstrahlt. Und dass das das Attraktive ist. Ich möchte die Leute nicht für Christus gewinnen, indem ich ihnen immer mit der Hölle drohe, sondern indem sie etwas ungeheuer Attraktives, Liebevolles, Zugewandtes, Barmherziges entdecken. Das war doch die Geschichte Jesu. Das sind die zerbrochenen Menschen, die ausgestoßenen Menschen, die Kranken, die Zerbrochenen. Die hat er angezogen, wie das Licht, die Motten sozusagen, die wollten zu ihm. Und die dachten, ja, bei uns ist alles klar, wir wissen, wie es läuft. Die haben ihn am Schluss umgebracht. Jesus kam, um die Verlorenen zu suchen, nicht die Gerechten, die Kranken, nicht die Heilen. Also das, für die Menschen müssen wir eine Anziehungskraft entwickeln. Das schaffen wir nur, wenn wir genug Zuwendung, Barmherzigkeit, Güte in unserem Charakter verspüren. Und nach dieser Charakterarbeit bin ich dran bis zu meinem letzten Tag. Ich möchte weiterhin ein besserer Vater werden, als ich es bin und ein liebevollerer Ehemann und ein zugewandterer und freundlicherer Nachbar, als ich es bisher bin. Da habe ich noch Menge Spielraum nach oben.
Und eben Barmherzigkeit würde ja dann auch bedeuten, wenn du gerade von Kirchenspaltung und so geredet hast, wenn man barmherzig und nächstenliebend ist, versteht man vielleicht auch den anderen besser, auch wenn er vielleicht völlig an einem anderen Punkt steht. Und so kann man ja aus jeder Kirche, aus jeder Bewegung wieder etwas Positives mitnehmen und den anderen akzeptieren, trotz allen Andersartigkeiten und Sachen. In der Bibel heisst es ja, an der Liebe zueinander werden sie erkennen, dass ihr meine ganz Jünger genau seid. Und das fehlt vielleicht manchmal in den heutigen Zeiten.
Wir opfern andauernd die Liebe auf dem Altar der Wahrheit. Und wir spielen etwas gegeneinander aus, wo unbedingt zusammengehört. Und das ist das Problematische, dass wir nicht miteinander sprechen im Sinne von, wir haben durch eine Überzeugung, ich habe eine Überzeugung, wir können im Gespräch sein, sondern ich habe die Wahrheit. Und dann geht ein Gespräch gar nicht mehr, weil dann kannst ja du nur verlieren.
Weil ja, ich du ja bist die Wahrheit, falsch.
Da bist du falsch und ich bin richtig. Und mit dieser Haltung, ich würde heute sagen, wir müssen das Thema Wahrheit wegbekommen oder Wahrheit anders sehen. Wahrheit geht nicht um, ich habe Recht, sondern was hat sich bewahrheitet für mich? Was ist für mich die große Wahrheit dahinter? die Frage ist falsch, ist das wahr, sondern was hat sich für mich bewahrheitet? Was hat sich im Sinne von Wahrheit bewährt? Mhm. Und darüber sprechen wir, darüber legen wir Zeugnis ab. Und mehr sollen wir gar nicht machen, Zeugnis ablegen, also etwas bezeugen, was sich für uns bewahrheitet hat. Das ist nicht die Wahrheit für alle, sondern es hat sich für mich bewahrheitet. Und dann bleiben wir miteinander im Gespräch. Und dann bauen wir nicht Mauern auf, sondern können Mauern abreißen. Dann finden wir im Miteinander und auch in dieser Welt viel mehr Verbündete, als neue Feindbilder zu erzeugen.
Und da danke ich dir vielmals, Martin Benz, dass du da dabei gewesen bist in dem Gespräch. Alles Gute dir weiterhin bei all deinen Tätigkeiten und speziell auf deiner Glaubensreise, immer wieder beim Umziehen, Renovieren, mal einen Teller ersetzen, was auch immer, soll alles Platz haben im Glauben.
Danke. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
In der Serie gehen wir weiter mit einem weiteren Gast, genauer gesagt mit der Tabrina Beth Tamratz. Sie wird uns in der nächsten Folge mitnehmen auf ihre persönliche Glaubensreise. Am Mikro war der Karl Dietli. Bis zum nächsten Mal. Hören die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.